Herzlich willkommen bei der Pfauenspinnerin auf der Wüstenwelle 96,6 MHz, 97,45 im Kabel und im Internet wüste-welle.de. Die Pfauenspinnerin hört ihr mittwochs 10 bis 11 Uhr am Vormittag und am Montagabend 23 bis 0 Uhr sowie in der Mediathek eine Woche lang die Sendung nachzuhören. Wüste-welle.de. Genau. Und für euch heute im Studio von der Sendung Pfauenspinnerin Eis und Drei und mit mir
Nina Rupprecht
von der Sendung Antimilitarista.
Ja, und in der kommenden Stunde befassen wir uns mit dem Thema sexueller Missbrauch bzw. Vergewaltigung. Im Interview erzählt uns Anna anhand ihrer eigenen Geschichte, wie so ein Weg nach einem Missbrauch aussehen kann. Genau, da geht sie ein auf die Themen Strafanzeige und Therapie und erzählt von ihrer eigenen Geschichte.
Genau, und bevor wir uns mit der Strafanzeige und Therapie und so weiter befassen, sollten wir erst einmal die Definition von Missbrauch klären. Anna, wie sind denn die verschiedenen Definitionen von sexuellem Missbrauch?
Also sexueller Missbrauch ist ja so der Überbegriff, der Sammelbegriff. Und das bezeichnet zum Beispiel Dinge wie Pornografie, also das Bildhafte. Dann natürlich auch Körperberührungen, die gegen den Willen des Angefassten, der Angefassten gehen. Das kann ein Streicheln sein, das kann irgendwo ranfassen, an die Brust ranfassen, an den Po ranfassen, sonst so sein. Das sind die leichteren Formen, wie man sagt. Und dann ich glaube, anfassen ist schon quasi Mittel. Ja, Pornografie, oh, da bin ich jetzt fachlich nicht so versiert, aber das kann man ja schnell recherchieren.
Genau.
Und es gibt aber die schwere Form, das ist auf jeden Fall mit Penetration, das bedeutet Eindringen. Und das muss nicht unbedingt der Penis sein, es kann auch Gegenstand sein, es können Finger sein. Das ist die schlimmste Form oder wird zumindest so gesehen. Schwere Art des Missbrauchs, sexuellen Missbrauchs, und das heißt Vergewaltigung. Missbrauch mit Penetration, also Eindringen, ist Vergewaltigung. Und wenn man sexueller Missbrauch hört, worunter nämlich auch diese Vergewaltigung fällt, dann bagatellisiert das und dann hat man das gar nicht mehr auf dem Schirm. Dann denkt man, ah ja, Missbrauch ist ja nur in Anführungsstrichen an die Brust fassen. Und das soll jetzt nicht so klingen, als ob das nicht schlimm ist. Doch, das ist nämlich genauso schlimm. Es kommt immer auf den Leidensdruck an, dass der oder die Betroffene dann hat und auch an die Brust fassen kann. Höchst traumatisierend sein und auch ein schwerster sexueller Missbrauch mit Penetration kann gut integriert werden von jemand Betroffenem. Also es kommt letztlich immer auf den Leidensdruck an.
Du hast dich dazu entschlossen, eine Strafanzeige zu stellen. Wie kam es dazu?
Also es ist keine Übernacht-Entscheidung, dass man eine Strafanzeige stellt. Auch bei mir war das ein längerer Weg, bis es überhaupt dazu kam. Und zwar hat alles quasi angefangen in meinem Referendariat, als ich eine Art Nervenzusammenbruch hatte. Mir war schon meine Thematik die ganze Zeit bewusst, weil ich das von klein auf so mit mir rumtrage. Das Wissen darum, was mir widerfahren ist. Aber das Ausmaß war mir halt nicht klar. Dann hatte ich, wie gesagt, diesen Nervenzusammenbruch im Referendariat, wurde dann von meiner zuständigen Betreuerin an eine Beratungsstelle weiterempfohlen. Von dort aus ging es dann erstmal in eine ambulante Therapie und dann auch ziemlich zeitnah schon stationär. Und mit meiner Vertrauenstherapeutin stationär in einer Klinik habe ich dann erst die Definition, die genaue von sexuellem Missbrauch erfahren, was ich glaube, das ist ein Riesenmanko in unserer Gesellschaft. Unglaublich, das ist niemandem bewusst, was das überhaupt beinhaltet, bedeutet, dass es da so viele Unterkategorien gibt. Und in meinem Fall spricht man auch von Vergewaltigung. Da war mir einfach das Ausmaß nicht bewusst und meine Therapeutin dort in der Klinik hat, wie gesagt, mich darauf hingewiesen und mir das alles klargemacht und mir auch einfach aufgezeigt. Es ist ein Strafbestand und der gehört angezeigt. Und selbst dort stationär war ich noch ziemlich fern von diesem Gedanken, oh Gott, ich mache da jetzt eine Anzeige. Und aber weil ich die ganze Zeit auch mein ganzes Leben lang mit Angst gelebt habe, nicht um mich selbst, das habe ich irgendwann dann abgelegt, sondern um meine Geschwister, weil ich die Älteste bin, ja, habe ich mich immer verantwortlich gefühlt und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch eine minderjährige Schwester, für die ich mich zuständig gefühlt habe und die ich in großer Gefahr gesehen habe, nicht zuletzt auch wegen meiner eigenen Geschichte. Und ja, das war so fast ja der ausschlaggebende Punkt, warum ich die Anzeige gemacht habe, weil mir die Therapeutin auch gesagt hat, dass es ein richtig schwerer Weg ist und sie hat mir schon prophezeit, dass in 90% der Fälle keine Chance besteht, überhaupt durchzukommen vor Gericht.
Ja, willst du ein bisschen erzählen, wie es dann verlief, als du die Strafanzeige gestellt hast?
Also das war ja schon, wie gesagt, ein längerer Vorlauf bis dahin. Ich war da stationär in einer Klinik und meine Therapeutin hat mit mir gemeinsam erarbeitet, dass ich schaffe, überhaupt was auszusprechen. Das war überhaupt total schwierig. Und sie sagte mir, wenn du eine Anzeige machen möchtest, musst du alles aussprechen, alle Details. Was ist passiert? Wie waren die Vorgänge? Ganz konkret. Dahin, das hat eigentlich am meisten Zeit und Energie gekostet und ich habe mich langsam angetastet und ich hätte zu dem Zeitpunkt nie und nimmer geglaubt, dass ich das mal so weit schaffe. Und genau, da hat, also man bekommt in so einer Klinik dann öfter so Aufgaben, die jeder individuell für sich löst nach einer Therapiesitzung. Und sie hat mir die Aufgabe gegeben, das aufzuschreiben für mich. Und ich habe das aber im Roman-Style, würde ich jetzt sagen, aufgeschrieben, wie ein Buch, ein spannender Thriller oder sowas. Natürlich absolut subjektiv alle Gefühle reingepackt und bildhaft und bisschen symbolisch, metaphorisch. Und dann war ich hinterher, ich war fix und fertig natürlich, weil das ein Kraftakt war, das aufzuschreiben. Und hinterher, als ich es meiner Therapeutin gegeben habe, meinte sie, ja, das geht so leider nicht. Geht nicht für die Anzeige. Das hat mich schon mal fertig gemacht. Weil ich dachte, boah, krass, ich bin da jetzt nochmal durch die Hölle gegangen für diesen Scheiß. Und jetzt funktioniert das nicht. Warum kann ich das nicht verwenden für die Anzeige? Und ich bin ihr einfach so dankbar, dass sie mit mir gemeinsam sich dann hingesetzt hat und das einfach objektiviert hat. Aufgeschrieben hat, ganz konkret. So und so kannst du es formulieren, wie in einem Sachbuch, wirklich, wie ein Biologiebuch, wie ein Ablauf von, ja, wie wächst eine Pflanze, wie entsteht aus einem Samenkorn was oder so. Wirklich Schritt für Schritt ist sie mit mir alles durchgegangen. Und das hat dann auch wieder einige Therapiesitzungen gebraucht. Und daraufhin habe ich das auch mit ihr gemeinsam dann notiert und dieses Notierte, also genau, dann kamen noch diverse Therapiesitzungen zu meiner persönlichen Stärkung, dass ich immer besser drüber sprechen kann, aber das war natürlich nicht der Fall. Ich konnte nicht besser drüber sprechen, nur weil ich häufiger drüber gesprochen habe, weil das halt in dieser Phase dieser stationären Therapie einfach voll akut war. Und genau, aber ich habe mich innerlich immer besser einstellen können auf diesen Termin, Anzeigentermin. Den hat auch meine Beraterin gemacht. Also ich habe von der Klinik aus meine Beraterin von Wildwasser, wo ich war, ist sehr bekannt in dem Kontext, kontaktiert. Ja, ich möchte jetzt eine Anzeige machen. Die hat sich dann um den Rest gekümmert, hat gesagt, okay, du bist wohnhaft in XYZ, dort musst du, also bist du gemeldet beim Einwohnermeldeamt, dort musst du die Anzeige machen. Dann habe ich gefragt, ja, wie ist es, wenn es andere Tatorte gibt? Hängt es dann nicht damit irgendwie auch zusammen, dass man da Anzeige machen muss? Nein, nein, da, wo es Meldeamt ist. Das war schon sehr wichtig. Meine Beraterin hat mich da tipptopp begleitet. Und sie hat dann, wie gesagt, diesen Termin ausgemacht, auch in Absprache mit mir und mit meiner begleitenden Therapeutin gefragt, ja, würde es dann und dann gehen? Und dann habe ich die Zugfahrt organisiert hin und zurück. Ich bin dann nämlich von der Klinik aus alleine mit dem Zug, also eigentlich wäre es besser gewesen mit Begleitung. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht annehmen, Hilfe annehmen, ist schwierig. Und genau, dann bin ich an diesem Tag, also ich habe mich emotional vorher vorbereitet, bin an diesem Tag dann in den Zug dahin gefahren. Die Beraterin, die hat auch auf mich gewartet, die hat mich begleitet bei der Anzeige. Wir haben uns getroffen vor der Kripo und sind dann gemeinsam rein, hatten noch ein bisschen Vorlauf, konnten noch ein bisschen quatschen und ich war aber vom Kopf her eh wo ganz anders. Also sie hat es gut gemeint und ich war einfach schon relativ blank mit den Nerven, dachte ja, irgendwie rumkriegen. Genau, so.
Wie ging es denn nach der Anzeige weiter? Es zieht ja trotzdem noch einen langen Prozess mit sich, so eine Strafanzeige.
Oh ja, und ein schier unerträglicher Prozess. Ich war ja Gott froh, dass ich danach nochmal in die Klinik zurück konnte, dass alle zuständigen Personen, Beraterinnen, Therapeuten, auch meine Geschwister, die ich schon informiert hatte, zu dem Zeitpunkt mich unterstützt haben, dass ich da nochmal aufgefangen werde, emotional und mich von diesem Zwischenschock, wirklich nur ein Zwischenschock, leider, weil es ging noch weiter, erholen konnte. Und da war ich eine Woche oder 10 Tage nochmal stationär in der Klinik und kam dann zurück. Und dann musste ich mich aber nochmal krankschreiben lassen, weil ich es nicht verkraftet habe. Und in dieser Krankschreibphase kamen dann nämlich noch zusätzliche Termine. Natürlich nochmal mit der Beraterin, wo wir das nochmal durchgegangen sind. Wie ist jetzt der weitere Verlauf? Wie sind Prognosen überhaupt? Und wie ist die zeitliche Einschätzung, der Zeitraum. Und sie, also meine Beraterin, hat mir dann gesagt, das sind 2 Jahre Minimum, bis sowas überhaupt durchgeboxt ist und hat mich dann auch vermittelt an eine spezielle Anwältin, die auch in dieser Thematik gut sich auskennt. Und genau, dort hatte ich dann auch einen Termin bei der Anwältin, leider nur einen einzigen, was ich ein großes Manko finde, aber diese Anwältin war halt einfach... sie ist sehr, sehr gut, sehr nachgefragt, hatte wenig Termine. Und ich glaube aber, dass es generell oft so läuft bei Anwälten, dass man wenige Termine hat. Und das finde ich schwierig, gerade in dem Bereich. Genau, und dann hatte ich aber mit der einen Besprechungstermin, wie das Vorgehen ist. Ihr lagen bis dato dann schon die Fakten vor von meiner Aussage. Also sie hatte das schriftliche Protokoll und den ganzen Ordner. Genau, und hat mir dann auch gesagt, wie sie vorgeht, was sie... den Gegenanwälten oder dem Gegenanwalt schreibt. Ja, da hatte ich jetzt persönlich gar nicht so viel Einblicke dann, wie das so auf juristischer Ebene argumentiert wurde, weil ich eben so wenig Kontakt hatte mit meiner Anwältin. Wenn überhaupt, dann war sie telefonisch oder per Mail erreichbar, aber auch selbst das sporadisch. Ja, und dann gab es noch ein sogenanntes psychologisches Gutachten oder ein psychiatrisches Gutachten, wofür ich dann an meinen Geburtsort fahren musste. Auch ganz komisch, also es werden einem Steine in den Weg gelegt, noch und nöcher, wieder woanders hin, anstatt das einfach an einem Ort zu machen. Genau, und dieses psychologische Gutachten, da habe ich dann eine Vorladung bekommen, ein ganz offizieller Brief, so und so, Institut. Sie müssen dann und dann antanzen. Ohne Fragen, ob das geht, sondern dann und dann ist ihr Termin, wurde vom Gericht so festgelegt. Und auch da musste ich erstmal schlucken, so, hä, okay, ja, gut, mache ich. Aber ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt, habe also trotzdem vorher mal angerufen und gesagt, ja, ich komme an dem Termin, aber ich möchte schon gern wissen, was ist das überhaupt, was wird da gemacht? Und dann habe ich aber gar keine richtige Auskunft bekommen. Das ist nämlich auch so ein großer Knackpunkt, den ich sehr, sehr bedauere, was ich nicht gut finde. Ich finde, da wäre eine Vorbereitung gut, vielleicht auch mit therapeutischer Hilfe. Denn dann bin ich dahin und die hat mich dann auch nochmal ziemlich zerlegt, diese Frau, weil ich da auch nochmal alles komplett aussagen musste. Und diese Info habe ich halt telefonisch vorher nicht bekommen. Und dann kriegt man da diverse Psychotests noch gemacht, also... Abgesehen vom IQ-Test noch andere, ja, sehr befremdliche Situationen auch und ohne Vorwarnung. Und es ging über mehrere Stunden. Ich finde auch, das sollte vorher einfach klar gemacht werden und das wird es wohl nicht.
Das bedeutet, ein Gutachten von der Klinik reicht für eine Anzeige nicht aus.
Nee, da wird gesagt, es soll ein unabhängiges, in Anführungsstrichen, Gutachten sein. Das heißt, der Richter, die Richterin beauftragt von Gerichts wegen einen Gutachter, der dann auch nur in diesem Bereich tätig ist. Und das muss ein Psychiater, Psychiaterin sein, also mit medizinischer und psychologischer Grundausbildung. Und da das meist halt nur oder ja im Regelfall nur Gutachter sind, die für solche Fälle eingesetzt werden, haben die nichts mit der Praxis, Therapiepraxis zu tun. Und dann kommt einfach eine Person dahin und es ist eine Momentaufnahme. Das ist dann an einem Tag und dann wird die beurteilt. Das ist zum Beispiel auch so ein Knackpunkt, den ich sehr kritisiere, weil es kann kein handfestes, valides Urteil zustande kommen, wenn man eine Person nur einmal sieht. Das ist, wie gesagt, einfach nur eine Momentaufnahme. Genau, und aus diesem Grund kommen auch ganz, ganz viele Fehlgutachten zustande, beziehungsweise, dass diese entsprechenden Leute auch oft überfordert sind. Das habe ich zum Beispiel unter der Hand auch erfahren, im Nachhinein von meiner Beraterin, die ja sehr erfahren auch ist in dem Bereich und auch genau von namentlich dieser Gutachterin, bei der ich war, gehört hatte und die schon kannte, dass die in Anführungsstrichen schlechte Gutachten schreibt, also die Opfer zusätzlich in die Pfanne hauen, also sie unglaubwürdig dastehen lassen. Und das war auch in meinem Fall so. Sie wollte meine Glaubwürdigkeit absolut untergraben, was mir dann natürlich im weiteren Verlauf immer wieder zu Lasten fiel in dem ganzen Prozess und wogegen meine Anwältin auch ganz schwer angehen konnte.
Kam es noch zu einem Gerichtsprozess oder wurde aufgrund des Gutachtens das Verfahren dann eingestellt?
In meinem Fall kam es gar nicht mehr zu einem Gerichtsprozess. Der Weg dahin war schon lang und beschwerlich. Da waren diverse Widersprüche notwendig. Meine Anwältin hat alles in ihrer Macht Stehende getan. Und letztlich ging das an die, also das war eine Staatsanwältin sogar, eine Frau. Das hat mich persönlich auch nochmal richtig umgehauen. Da habe ich dann das Schreiben bekommen von der Staatsanwältin, dass sie das Verfahren nicht aufnehmen und es nicht zu einem gerichtlichen Verfahren kommen wird, weil bla bla bla. Dann kamen eben diese ganzen Gründe, unter anderem das Gutachten, wobei das ja absolut fehldiagnostiziert war. Das haben auch alle Therapeuten gesagt, die mit mir zu tun hatten. Und das hat sich allein auch mit logischem Menschenverstand erschlossen, weil sie sich selbst widersprochen hat in dem Gutachten. Das hat auch meine Anwältin und das haben auch Laien gesagt. Eigentlich dürfte ich auch gar nicht die Inhalte wissen des Gutachtens, weil das wurde mir auch nie offengelegt. Also ich weiß das nur, weil meine Anwältin so nett war, es mir, mich lesen zu lassen, als ich bei ihr war, persönlich. Aber ich habe nie eine Kopie erhalten, ich habe bis heute keine Akten erhalten, ich darf keinen einzigen Einblick haben in meine Akte. Nicht mal, was ich ausgesagt habe, darf ich nicht sehen. Ich habe schon bei der Polizei hinterher angerufen, ich darf es nicht sehen. Muss auch wieder bei der Staatsanwaltschaft angefragt werden. Genau, und besagte Staatsanwältin hat das eben niedergelegt. Nee, wir machen das nicht. Es gab dann zwei Widersprüche und dann habe ich meine Anwältin nochmal persönlich getroffen gehabt. Und sie sagte, ja, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist nochmal Widerspruch gegen die Staatsanwaltschaft. Dann geht es nämlich an die Generalstaatsanwaltschaft. Weiß nicht, irgendwas mit General. Also das Höhere, das Bundesweite, ist also das krasse Gericht. Dann würde ich es jetzt mal banal ausdrücken. Und sie hat gemeint, da hat man oft bessere Chancen. Allerdings wurde das dann auch niedergelegt. Und das hat mich natürlich ziemlich fertig gemacht und was mir, das war irgendwie so Schicksalsironie, ich bin einen Tag zuvor an der Litfaßsäule bei uns vorbeigelaufen und dann stand irgendwie Tag für Frauen, Gerechtigkeit oder Schutz für Frauen und Kinder oder irgendwie sowas, Und einen Tag später habe ich dann diese Info bekommen, dass das System Frauen und Kinder nicht schützt. Und das hat mich richtig rasend gemacht. Jetzt habe ich den Faden verloren von der Frage.
Die Frage hat sich im Prinzip, also hast du beantwortet.
Alles okay.
Genau. Ja, irgendwie ja schon mies, dass dass so ein langer Prozess für Frauen ist nach einem sexuellen Missbrauch und es bei diversen anderen Delikten schneller geht.
Ja, es geht alles einfach auf Kosten der Menschlichkeit.
Genau.
Also
ja, echt unmöglich.
Genau, Kapitalverbrechen sind sofort geahndet und alles gegen die Menschlichkeit. Ach, ist nicht so wichtig. Hauptsache Kohle.
Ja, dass deine Anzeige fallen gelassen wurde, auch deine Motivation, ins die Öffentlichkeit zu gehen? Oder gibt es da noch eine andere Motivation?
Ja, meine Motivation, die Öffentlichkeit zu gehen, ist nicht unbedingt, dass die Anzeige fallen gelassen wurde. Das würde ja bedeuten, dass es mir persönlich total wichtig ist, mein Recht durchzuboxen, aber dem ist ja nicht so. Meine Motivation, allein die Anzeige zu machen, war ja auch der Schutz meiner kleinen minderjährigen Schwester. Und genauso ist meine Motivation, in die Öffentlichkeit zu gehen, der Schutz potenzieller Opfer beziehungsweise einfach Prävention. Prävention davor, dass es noch mehr Gewalt gibt, sexuelle Gewalt in dem Fall. Und vielleicht auch, das habe ich jetzt schon öfter wiederbekommen, wenn ich das sage, ja, das ist utopisch, aber ich würde mir wünschen, dass potenzielle Täter einfach gar nicht zu Tätern werden, dass sie Hilfe bekommen, dass sie sich vertrauensvoll an jemanden wenden können, dass die auch Anlaufstellen bekommen und sagen, boah, ich habe da irgendwie schräge Neigungen, schräge Gefühle und ich habe Angst, dass ich einem Kind oder irgendjemandem etwas antue. Wohin kann ich mich wenden, damit das nicht so weit kommt, dass es nicht zu einer Straftat kommt? Also wirklich eher an der Wurzel ansetzen, weil das sind Erwachsene, die kann man ansprechen, oder meistens Erwachsene, aber Täter haben schon einen gewissen Intellekt, glaube ich, wo man auch ankommen kann. Oder auf verschiedenen Ebenen, muss ja nicht nur Intellektebene sein. Aber dass man da einfach zum einen denen Hilfe bietet und dann auch einfach, dass man aufklärt. Also die potenziellen Gefährdeten auf jeden Fall aufklären. Hey, das und das musst du dir nicht gefallen lassen, das ist grenzüberschreitend. Das verstößt gegen das Gesetz, gegen das Recht. Dann auch eine allgemeine Aufklärung über die Begrifflichkeiten, über die Definitionen, weil die hatte ich ja, wie gesagt, selbst nicht. Ich wusste selbst nicht, was beinhaltet sexueller Missbrauch. Das klingt so bagatellisiert, so, ja, ist halt Missbrauch. Aber es bringt nicht die Härte der Sache zum Ausdruck. Und niemand ist sich dessen bewusst. Und ich finde das ganz, ganz essentiell, dass die Gesellschaft oder die Öffentlichkeit das einfach erkennt und wahrnimmt und greifbar hat. Was bedeutet das? Das einfach mit Dingen füllen, weil ansonsten ist das Verdrängen auch so leicht. Und Gefährdete brauchen Schutz oder, ja genau, gerade Kinder, die sind Schutzbefohlene und die brauchen ein sicheres Umfeld und es funktioniert halt nur, wenn dieses Umfeld Bescheid weiß, was gibt's da überhaupt und ja, zum Beispiel auch, wohin kann ich mich wenden und einfach kein Tabuthema machen aus Sexualität generell, aus Körperteilen zum Beispiel. Ich glaube, das ist ganz krass auch, dass aus Körperteilen Tabuthemen gemacht werden. Sexualorgane werden nicht als solche bezeichnet. Da gibt's Pipi-Mann oder sonst was, aber das ist einfach, das kann man im Kindergarten machen zum Anbahnen, aber letztlich führt halt nicht zu dieser Aufklärung und Wachheit. Und so würde dann wahrscheinlich auch ein Täter mit seinem Opfer sprechen. Und das finde ich, ja, ist noch einiges zu tun. Mhm.
Du hast ja auch jetzt schon erwähnt, dass du eine Beraterin von Wildwasser hattest. Ich denke, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer wenig Ahnung haben, an wen man sich wenden kann. Welche Unterstützungsangebote kennst du denn so?
Das kommt ja auch auf die eigene Position an in allem. Also wenn ich jetzt selbst betroffen bin, dann würde ich, so wie ich es auch gemacht habe, das absolut empfehlen, erstmal zu einer Beratungsstelle gehen, weil die unabhängig sind und das zieht keinen Rattenschwanz nach sich, wie zum Beispiel, man muss zur Justiz gehen, man muss dann nämlich keine Anzeige machen. Die können einen auch unabhängig von diesem ganzen rechtlichen Weg gut beraten, gut begleiten. Da können auch Minderjährige hingehen, wenn sie zu Hause misshandelt, missbraucht werden, ohne dass die Eltern oder das häusliche Umfeld das mitbekommt. Also die können sich an so eine Beratungsstelle wie zum Beispiel Wildwasser, das ist eben für Mädchen, Minderjährige, dann gibt es den Weißen Ring, das ist für Frauen, dann gibt es, habe ich jetzt vergessen, müsste man auch recherchieren, also ich kenne eben diese zwei für Frauen und Mädchen. Genau, und man kann sich an so eine Beratungsstelle nämlich auch wenden, wenn es akut ist zu Hause, zum Beispiel anrufen oder direkt hingehen und die bewerkstelligen das oder die helfen dann, die Mädchen oder Jungen oder wem auch immer. Wir machen das heimlich, also das kriegt niemand mit, der Täter ist und wir unterstützen dich so und dann kann man mit denen gemeinsam besprechen, welche Möglichkeiten gibt es da rauszukommen oder welche Möglichkeiten gibt es zur Selbststärkung, wie ich selbst dem ein Ende setzen kann, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt. Muss ich das rechtlich machen, muss ich anzeigen oder muss ich es nicht, möchte ich das vielleicht gar nicht. Dann haben die auch riesen Karteien und Empfehlungen für richtige Therapeuten, vor allem auch fachliche Therapeuten, das ist nämlich auch so ein Thema. Nicht jeder Therapeut, sogar eher die wenigeren, sind spezialisiert auf Trauma, was auch eine sehr große Rolle spielt. Also dass die schon eine zumindest teilweise traumaspezifische Ausbildung oder Zusatzqualifikation haben. Genau, also an diese Beratungsstellen kann man sich wenden, dann als Betroffener, aber auch als Nicht-Betroffener. Man kann zum Beispiel auch, wenn man in pädagogischen Bereichen arbeitet, Sozialarbeiter ist, Erzieher ist, irgendwie Hausbesuche macht bei Leuten, oder in der Pflege oder mit Behinderten, da passiert nämlich sexueller Missbrauch sehr häufig. Behinderte Menschen können sich ja schließlich weniger gut outen oder werden nicht ernst genommen. Also in all diesen sozialen Bereichen, wo man auch immer damit konfrontiert ist mit diesem Bereich, weil die Dunkelziffer so hoch ist, noch, hoffentlich nicht mehr lange. Die sollten sich auch informieren und die können sich nämlich auch an so Beratungsstellen wenden und man kann sich natürlich auch dann an Jugendämter wenden. Nur sobald es auf den Amtsweg geht, hat es immer diesen Touch auch von Verpflichtung und Öffentlichkeit und sobald das Jugendamt dann auch mitbekommt, das ist jetzt ein starker Tatbestand oder das ist Gefährdung von Kindeswohl, dann werden die krassere Konsequenzen einleiten. Ich persönlich finde das gut, wenn dann auch ein Kind rauskommt aus diesem sozialen Umfeld, aber es findet nicht jeder gut und da bieten eben diese Beratungsstellen eine gute Anlaufstelle und die können einen umfassend beraten. Genau, und alles Weitere, das kann man dann gerade so anzeigen oder so, kann man auch super mit denen vorbereiten. Die Beratungsstellen sind da sehr viel fundiert und sie haben auch Listen dann von Anwälten. Sie koordinieren auch mit der Kripo, wenn es zur Anzeige kommt. Also ich wurde ja selbst auch rundum gut unterstützt und begleitet. Und auch wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, dann kann man auch eine psychosoziale Prozessbegleitung anmelden oder halt anfragen und da wird sich auch gekümmert. Also erste Anlaufstelle, würde ich sagen, ist immer so eine Beratungsstelle und da gibt's gute, die auch voll in der Praxis sind und richtig viel Erfahrung haben. Genau. Ja, und ansonsten finde ich, im öffentlichen Leben fehlt einfach noch voll viel Info. Und da finde ich, sollten Filme her, auch wenn es hart ist, sollten mediale Zugänge her, wie, was weiß ich, YouTube, Internet, einfach Aufklärung schaffen, dass es den Menschen der Masse irgendwie niedrigschwelliger möglich ist, da einfach Infos zu bekommen. Weil im Moment stehen diese Beratungsstellen noch relativ alleine da und die sind natürlich, laufen auf Hochtouren.
Ja, und werden auch nicht so gut finanziert zum Teil oder sind unterfinanziert.
Richtig, die basieren oft auf Spenden. Ich glaube, auf jeden Fall ist noch voll interessant für Zuhörer, wie so eine Therapie aussehen kann, was da Sinn macht. Ja, weil es gibt schon so ein paar traumaspezifische Outings, die so, ja, wo man auch als Therapeut vorsichtig sein muss. Oder so Trigger. Also so Indiz, wie kann ich überhaupt eine Vermutung aufstellen, dass jemand traumatisiert ist? Woran kann ich das vielleicht erkennen?
Voll. Also du meintest ja auch vorher, dass sich einige Leute auch nicht erinnern. Und genau. Das ist ja auch ein ziemlicher Knackpunkt.
Ja, das ist total schwierig für die Betroffenen selber, weil die dann irgendwelche Symptome haben. Ja. Wichtig ist für Therapeuten halt zu wissen, dass sie mit Traumapatienten gegebenenfalls anders umgehen müssen. Und da gibt es einige Dinge, die traumatisierte Menschen eben schwierig finden, ist so meine Erfahrung. Also ich weiß es nicht nur von mir, sondern natürlich auch in der Klinik von Mitpatienten. Zum Beispiel Dinge wie Imagination bedeutet sozusagen wie eine Traumreise. Ich lege mich oder setze mich mit geschlossenen Augen irgendwo hin. Allein dieses Augenschließen und entspannen sollen auf Knopfdruck. Allein das ist schon ein Trigger, wie man sagt, in der Therapie. Das bedeutet, dass mich irgendwas quasi piekst und dann geht in mir ein Verhaltensmuster los und das ist so drin, dass ich selber gar nicht steuern kann. Genau, und auf solche Trigger müssen entsprechende Therapeuten sehr achten, müssen in der Individualtherapie irgendwie rausfinden, was triggert. Und natürlich ist das ein jahrelanger Prozess und auch ich habe nach Jahren noch diverse Trigger im Alltag, nur kenne ich die immer besser und kann dann natürlich auch immer besser damit umgehen. Also das ist so ein wesentlicher Teil von so einer Therapie, aufpassen, dass man keine schwierigen Therapiesituationen schafft, wie zum Beispiel so künstliches, du musst jetzt ruhig sein, musst schweigen, du musst jetzt liegen oder sitzen, du musst jetzt Augen zumachen, weil das ist für den traumatisierten Menschen wieder zurück in die Hilflosigkeit. Mit dir wird gemacht. Auch wenn das gar nicht so ist und wenn das von außen nicht so aussieht, wenn da sich Menschen normal freuen, oh, jetzt darf ich entspannen. Für einen Traumapatienten ist das ganz schwierig, wenn er auf Knopfdruck ruhig werden soll und sich quasi ausliefern soll. So ist das Gefühl dann, diese Ohnmacht, weil die hatte man in der Traumasituation auch. Trauma bedeutet, man ist ohnmächtig, man ist hilflos, man ja ist schutzlos und es kommt was Schlimmes und dann kann es zu den heftigsten Geschichten kommen, eben auch Nervenzusammenbrüche sind fast noch milde. Und was auch wichtig ist in so einer Therapie, dass man Trigger rausfindet. Und das kann nur langsam sein, mit der Begleitung des Patienten im Alltag. Man sensibilisiert den Patienten überhaupt, also erstmal natürlich, was ist ein Trigger? Muss der Patient überhaupt selber mal kapieren. Ah, das und das ist schwierig für mich im Alltag, zum Beispiel, wenn ich einen bestimmten Geruch rieche. Ich rieche jetzt Banane und dann triggert mich das, also ist jetzt nur ein Beispiel. Es geht in mein Reptiliengehirn, also ganz, das nicht, doch unterbewusst, nicht unbewusst, aber unterbewusst. Und dann löst es in mir Angst aus und dann kriege ich zum Beispiel einen Krampf oder ich breche zusammen oder ich dissoziiere. Dissoziation ist ein sehr häufiges Phänomen bei Traumatisierten. Das bedeutet einfach, dass man nicht im Hier und Jetzt ist. Und es kann so weit gehen, dass man hinterher wie eine Art Blackout hatte und sich nicht erinnern kann, was man gesagt, getan hat oder nichts fühlt, also komische Körperwahrnehmungen hat. Darauf muss der Therapeut einfach ja, den Patienten begleiten, ihm sagen, was sind Trigger, wo können die auftauchen, wodurch können die ausgelöst werden. Oft sind es verschiedene Sinneswahrnehmungen. Der Geruch ist der sensibelste, das kriegt man auch am spätesten irgendwie raus, wenn überhaupt. Oder optische Dinge, wenn ich irgendwelche Gegenstände sehe oder wenn ich Worte höre. Und genau, dann muss der Therapeut natürlich auch Stärkungsübungen oder sind sehr gut, wenn ich rausfinde, was tut meinem Patienten gut, wie kann er sich wieder ins Hier und Jetzt bringen, wie kann er eben aus, wenn er mal getriggert ist, aus so einer Situation aussteigen. Da gibt es auch verschiedene Übungen, zum Beispiel sich abklopfen oder ganz starke Sinnesreize setzen, wie ein ganz stachliger Igelball oder starke Düfte oder ein ganz scharfes Bonbon oder rumzappeln. Das hat mir zum Beispiel geholfen. Und das ist ganz individuell. Da muss der Therapeut ganz sensibel und gemeinsam mit dem Patienten erforschen, wirklich, in welchen Situationen kann es schwierig sein und was hilft dann. Und dann nicht nur das Erforschen, sondern üben, 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 üben im Alltag. Oh, jetzt passiert es gerade wieder. Jetzt rieche ich wieder die Banane. Ich habe es gecheckt. Jetzt fängt irgendwas gerade in mir an. Ich kriege einen Schweißausbruch. Und was mache ich jetzt? Wie rette ich mich jetzt davor, dass ich in diese Traumasituation gefühlt wieder reinrutsche und mich wieder ganz schlecht fühle? Ah, okay, da hinten steht meine Klangschale. Bing, ich hau drauf und zack, ich nehme ein scharfes Bonbon und ich gehe aufs Trampolin. Oder dass sowas einfach irgendwie automatisiert wird und der Patient oder der Betroffene sich dann einfach mit der Zeit zunehmend sicherer fühlt, weil er merkt, ich bin nicht mehr ausgeliefert, ich bin nicht mehr in der Traumasituation, ich kann für mich selber sorgen und ich bin stark und ich kriege das hin und ich habe mein Leben in der Hand. Genau, soweit, das ist irgendwie so das Ziel einer Therapie, würde ich sagen. Den Patienten zu stärken und ihm einfach, weil das Trauma kann er nicht abschneiden. Er kann aber damit klarkommen, er kann es integrieren, sagt man, in sein Leben und einfach ein gestärkter Mensch sein und sagen, hey, ja, es ist ein Teil meines Lebens und es macht mich zu dem, was ich heute bin, ganz klar, aber es muss mir keinen Leidensdruck im Hier und Jetzt bereiten und ich kann mein Leben einfach selbst gestalten und ich kann es schön machen.
Ja, ich denke auch, es ist ja schon das so, dass Traumatisierte unterschiedlich damit umgehen, mit ihrem Trauma und es zum Teil ja auch verdrängen. Hast du da Erfahrung gemacht, wie sich das äußert, auch wenn eine Verdrängung stattgefunden hat? Also wie man dann merkt, dass die Person traumatisiert ist?
Ja, also in Abgrenzung zu meinem Fall. Bei mir ist ja eher untypisch. Ich erinnere mich ja an alles und ich wusste das mein Leben lang irgendwie. Ich habe diese Erinnerung. Es ist eher typisch, dass traumatisierte Menschen eben so eine Art Traumaamnesie entwickeln. Das heißt, sich gar nicht erinnern, bis nur ganz wenig. Die haben dann sogenannte Flashbacks, also so kurze Rückblenden, wo dann irgendwelche komischen Bilder aufkommen oder komische Gefühlsanwandlungen, die sie selber gar nicht einsortieren können. Und oft ist es so, dass Betroffene sich selbst nicht trauen, sich selbst da gar nicht glauben, hä, stimmt es jetzt oder bilde ich mir das ein, werde ich gerade verrückt? Und das habe ich von ganz vielen Mitpatienten gehört. An dem Punkt war sogar ich selbst, obwohl ich eine ganz klare Erinnerung habe, war ich auch nicht selten an dem Punkt, weil das einfach ein Schutzmechanismus ist der Psyche, dieses Verdrängen und Wegtun. Und es ist einfach so ein starker Schmerz, den die Psyche nicht dauerhaft aushalten kann. Und wenn das aber verdrängt wird, sowas, dann kommen ganz viele andere Äußerungsformen natürlich, treten dann auf. Irgendwelche Symptome, wie zum Beispiel diese Dissoziationen, dass man entfremdet ist, so nicht mehr in der Realität. Bei mir persönlich war das so, dass ich vollautomatisiert funktioniert habe. Zum Beispiel im Referendariat wurde ich angesprochen und ich habe mit den Menschen gesprochen. Ich habe auf deren Fragen ganz konkret geantwortet. Ich habe gehandelt. Ich habe anscheinend irgendwie Unterricht gehalten. Ich habe dieses und jenes gemacht. Und dann wurde ich hinterher angesprochen, ja, so und so, machen wir das jetzt da wie besprochen. Ich, hä? Was haben wir denn besprochen? Ich kann mich nicht erinnern. Also bei mir war wirklich Erinnerung nicht da. War einfach ausgeblendet. Ein kompletter Zeitraum. Und genau, das ist ganz schwierig für das Außen zu erkennen. Auch meine Mentorin hat das ewig lang nicht erkannt. Das kam erst raus, als wir gesprochen haben. Nur geht man ja als Außenstehender nicht immer in ein Gespräch direkt mit dem Betroffenen. Da gibt es dann auch andere Sachen. Essstörungen kommen oft vor. Oder irgendwelche anderen Selbstverletzungen, wie ja Ritzen fast noch nicht so häufig. Oder ja, sich selbst kratzen oder ganz langer Verzicht auf irgendwas, auf irgendein Bedürfnis, also so Bedürfnisaufschub. Nein, ich darf nicht, es darf mir nicht gut gehen, ich darf nichts Schönes haben. Das ist ganz oft in diesen Menschen drin und die gönnen sich dann nichts und können sich ganz schwer auf etwas Schönes einlassen. Das könnte so ein Alarmpunkt sein. Sie haben ganz wenig Vertrauen natürlich auch, wenn man merkt, oh, irgendwie als Außenstehender, oh, da komme ich jetzt gerade gar nicht weiter. Wie kann ich da Vertrauen aufbauen? Warum lässt die Person gar nicht zu, dass ich da Nähe aufbaue? Was ist da los? Das würde mich auch stutzig machen. Und dann halt ganz offensichtliche Sachen wie irgendwelche Verhaltensstörungen, wie Ticks zum Beispiel, dass jemand die Augen die ganze Zeit verdreht in regelmäßigen Abständen, aber das nicht kontrollieren kann selber. Oder den Mund verzerrt oder irgendwelche Geräusche macht. Oder knirscht, also im Tag, tagsüber auf die Zähne beißt oder knirscht oder genau, wenn man irgendwelche seltsamen Situationen beobachtet oder sieht jemand am Marktstand Bananen und kriegt einen Zusammenbruch, dann versteht man natürlich als Außenstehender nicht, hey, warum ist der zusammengebrochen, war der unterzuckert oder sonstiges, aber wenn man sowas öfter beobachtet bei der gleichen Person und es keine medizinischen Ursachen gibt, also oder physisch, also genau, also körperliche Ursachen, dann würden mich solche Äußerungen schon eher stutzig machen. Und bei Kindern und Jugendlichen ist es eben echt oft auffallendes Verhalten. Das kann zum einen in die Richtung Aggressivität gehen. Ich bin absolut streitlustig und hey du Proll und will jedem eine überhauen. Oder ich nutze selbst als Kind oder Jugendliche also keine kindgerechte Sprache oder zum Beispiel Sexualbegriffe, die eher heftiger sind. Oder ich möchte in irgendwelche Sexspielchen mit Gleichaltrigen irgendwas austesten, weil sie das ja dann kennen aus anderen Kontexten. Das kann auch noch so ein Indiz sein. Das kann aber genauso in die andere Richtung gehen. Also zum einen das Aggressive, dann aber auch dieses absolut Unterordnende. Und ich mache nie einen Mucks und ich bin absolut unauffällig. So war das zum Beispiel bei mir und ich glaube, dadurch kommt auch häufig diese hohe Dunkelziffer zustande. Weil auffällige Kinder, aggressive Kinder, die um die wird sich viel eher gekümmert als Kinder und Jugendliche, die sich absolut zurückziehen, die ganz leise sind, die fallen unter den Tisch sozusagen. Und das, da muss man auch ganz feinfühlig sein, nicht bohren. Das wäre total kontraproduktiv, aber einfach mal nachspüren, vielleicht auch fragen und vor allem Aufklärung schaffen. Das und das darf nicht sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man als Außenstehender machen kann. Aufklären, aufklären, aufklären. Und zwar auf altersbasierter und intelligenzbasierter Ebene, sodass es halt das Gegenüber genau da abholt, wo es steht. Und vielleicht halt auch erleichtern, gemeinsam zum Beispiel zu einer Beratungsstelle zu gehen.